Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Gemeinde, ein herzliches Willkommen und gleich eine Frage an Sie. Haben Sie sich schon einmal ungerecht behandelt gefühlt? Wie fühlen Sie sich da? Was möchten Sie dann am liebsten tun? Waren Sie vielleicht selbst schon einmal ungerecht? Wie kam es dazu? Können Menschen immer gerecht sein? Viele Fragen, die Sie mitbringen mögen, wenn der Prediger, unser theologischer Vizepräsident Albert Henz, den ich herzlich unter uns begrüße, heute als Themawort für uns vorgeschlagen hat, was ist gerecht? Vielleicht passt es ja auch zu dem Wochenspruch, der in Johannes 1,17 steht und lautet, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir sind gespannt, wie sich unser Gerechtigkeitsempfinden zu Gottes Gerechtigkeit verhält und was wir heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen können. Wir stellen die Wortzeit, den Prediger und uns alle unter Gottes Segen.
Thank you.
Ich darf die Kindergottesdienstkinder und die Mitarbeiter bitten, nach vorne zu kommen. So, wer mag denn von euch die Kerze anzünden an der Osterkerze? Sollen wir das mal rausholen? Warte mal. Wir sind gespannt zu hören, worum es bei euch geht. Ihr habt schon gehört, bei uns geht's um Gerechtsein. Kennt ihr vielleicht auch, dass jemand von euch sagt, hey, das ist nicht gerecht? Und dieses Gefühl haben wir Großen manchmal auch. Aber wir sind gespannt, was ihr vorhabt.
Ihr stellt die Frage, was ist gerecht? Und wir stellen heute auch Fragen. Die werden uns auch die nächsten Wochen begleiten. Wir fragen, wer ist denn dieser Jesus? Und heute denken wir über solche Sachen nach wie, ist Jesus eigentlich gerne als Kind spazieren gegangen? Lasst euch überraschen, was das für eine Geschichte ist und was wir heute so alles miteinander erleben.
Da würde ich mich ja fragen, ob man als Kind, wenn man Jesus ist, immer ganz brav sein musste. Aber das kriegt ihr ja irgendwie raus, wenn ihr losgeht. Ich gebe euch mal hier eure Kerze und spreche für euch und uns noch ein Gebet. Guter Gott, wir danken dir, dass du in Jesus zu uns gekommen bist, dass wir deine Liebe spüren, dass wir dich entdecken, dass wir herausfinden, was gerecht ist und wer Jesus für uns ist. Sei in unseren beiden Gottesdiensten und segne uns heute Morgen. Amen. Und wir bitten euch mal wieder aufzustehen und den Segenstunnel zu bilden mit dem Lied We are marching in the light of God. Lassen Sie uns den 43. Psalm unter der Nummer 723 im Wechsel sprechen. Sie können nachher das Gesangbuch noch offen halten, denn es erfolgt eine Bearbeitung dieses Textes durch die Kantorei. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir Gott auf der Harfe danke, mein Gott. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Thank you.
Christus, du Morgenstern, mit deinem Licht zeigst du uns den Weg zum Leben. Vergib uns, wenn wir die Augen vor dir verschließen. Christus, du Morgenstern, dein Licht vertreibt den Neid. Lass uns den Blick nicht nur auf uns selbst richten, sondern auf die, die du zusammen mit uns liebst. Christus, du Morgenstern, in deinem Licht erkennen wir, wie wir sein sollen. Vergib uns, wenn wir uns selbst und einander verachten. Amen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Yeah.
Barmherziger Gott, du bist die Quelle der Freude. Du hast Mitleid mit den Armen. Erweise auch heute deine Macht, damit die Hungernden essen, die Durstigen trinken und die Unterdrückten frei werden. Sprich ein Wort, damit wir dich hören und durch deinen Geist wirken. Das bitten wir dich in Jesu Namen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und Jesus erzählt hier das Gleichnis vom Weinberg und den Arbeitern, die der Grundbesitzer hineinschickt. Jesus fuhr fort: Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Er zog früh am Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch mehr Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen: Ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin. Später noch einmal, um die sechste Stunde, da standen noch andere Männer auf dem Marktplatz. Und er nahm sie, fragte sie, ob sie zur Arbeit gehen wollen. Und auch sie gingen an den Weinberg. Als er um die elfte Stunde noch einmal losging, traf er wieder einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten ihm: Weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen: Auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinberges zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und höre bei den Ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten zu arbeiten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen hatten und dachten: Bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten nur ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie sagten: Die, die als Letzte gekommen sind, die haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast ihnen genauso viel gezahlt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in dieser Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu ihnen: Gute Männer, ich tue euch kein Unrecht. Habt ihr nicht mit mir als Lohn ein Silberstück ausgehandelt? Nehmt es also, was euch zusteht, und geht. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie euch. Kann ich mit dem, was mir gehört, etwa nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, weil wir alle einen Geist empfangen haben. Halleluja! Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Halleluja!
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, im Wortzeit-Gottesdienst, ich wäre fast in die Bauernkirche gelaufen, weil das ja mal dafür etabliert worden ist, hier nun in der obersten Stadtkirche. Wir hören heute Morgen auf ein Wort Jesu, das uns allen vertraut ist. Da sagt er in der Bergpredigt: Selig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ja, liebe Gemeinde, was ist nun aber gerecht? Als ich so in meinen Vorüberlegungen für diese Predigt heute Morgen war, da musste ich Examenspredigten korrigieren und beobachten. Und die hatten die jungen Vikarinnen und Vikare dieses Jahr von der Prüfungskommission die Sintflutgeschichte als Thema bekommen. Sie kennen die Geschichte ja auch. Und da reagiert Gott ja auf zwei sehr unterschiedliche Weisen. Das erste Mal guckt er sich an, wie sich die Menschheit so benimmt, was sie macht mit dieser Schöpfung, von der er ja mal gesagt hatte, sie war sehr gut, und stellt fest, die machen die Schöpfung kaputt, die gehen miteinander nicht gut um, Die gehen mit den Tieren nicht gut um. So kann das ja wohl nicht weitergehen. Und wir kennen das. Er wählt ein paar wenige aus. Noah und seine Familie und verschiedene Tiere. Die kommen in die Arche. Ja, und der Rest dieser wunderbaren Schöpfung, aber durch die Menschen misshandelten Schöpfung, wird durch eine riesige Sintflut zerstört. Gerecht ist das schon. Die Menschen haben das verdient, weil sie sich nicht so verhalten haben, wie es von Gott her angemessen gewesen wäre. Und dann kennen wir natürlich in der Tat auch dieses zweite Verhaltensmuster Gottes, was uns ja vielleicht ganz gut tut, aber im strengen, üblichen Sinne nicht gerecht ist. Denn als die dann aus der Arche rauskommen und sich allmählich wahrscheinlich tapsig und irritiert nach diesen langen Tagen in der dunklen und vermutlich ja auch muffigen Enge des Schiffs wieder herauskommen, der Noah und seine Familie, da guckt Gott sie an und sagt, die Menschen werden das nicht schaffen. Die werden immer wieder umfallen und in ihrem Herzen ist eben auch was Böses. Das gehört wohl auch zur Schöpfung. Und weil das so ist, werde ich einseitig dafür garantieren, dass die Erde nicht noch einmal durch eine solche Flut vernichtet wird, sondern solange sie steht, wir kennen das, soll nicht aufhören, der Jahreslauf mit den verschiedenen Jahreszeiten soll nicht aufhören, dass gesät und geerntet wird. Und selbst wenn mich noch mal die Wut packen sollte, so hat das einer der Vikare sehr schön geschrieben, da mache ich mir einen Merkzettel, der mich erinnert, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht noch mal. Und dieser Merkzettel ist der Regenbogen, den wir ja auch immer wieder einmal sehen dürfen. Ist Gott jetzt gerecht? An welcher Stelle ist er es? Ja, ich glaube schon, so wie wir es normalerweise sehen, ist er in der ersten Reaktion gerecht. Und übrigens, ganz fromme Leute neigen dazu, das zum Teil sehr unbarmherzig genauso zu sehen und sagen, also wenn du krank bist, zum Beispiel, wird schon seine Gründe haben. Gott lässt sowas nicht ohne Grund kommen. Und manche fragen sich erst in tiefer Not auch selbst oder zweifeln dann an Gott. Womit habe ich das verdient? Eine tief beunruhigende Frage. Und die Freunde Hiobs, das wissen wir, die sagen dem ganz klar, Hiob, du kannst hier Gott nicht anklagen. Es muss irgendwas geben, was diese Schicksalsschläge ausgelöst hat, unter denen du nun leidest, denn Gott ist gerecht. Er leidet. Und sie sagen ihm das knallhart, wir würden heute sagen, wenig empathisch zu. Aber Gott, das haut so nicht hin. Sie kennen auch die Erzählung, damit will ich es dann auch von diesen biblischen Geschichten gut sein lassen. Man könnte viele davon erzählen, vom Propheten Jona in der Stadt Ninive. Was hat sich Gott über diese Stadt auch zu Recht geärgert? Und was hat dieser Prophet auf sich genommen, um den in Ninive mal so richtig den Marsch zu blasen? Ihr werdet schon sehen, das hat Untergangskonsequenzen. Und der König, das ist übrigens der Ursprung der Buß- und Bettage, die wurden je nach Anlass lange Zeit ausgerufen, hätte man jetzt, habe ich mir mal gedacht, bei der Klimakonferenz in Bonn mal machen können als Kirche, einen Buß- und Bettag ausrufen. Wir hatten sogar die EKD-Synode parallel in Bonn. Der König hat den Buß- und Bettag ausgerufen und die Menschen haben gehört und haben gesagt, da ist ja was dran. Und sie haben sich besonnen und sie haben bereut und haben Gott um Vergebung gebeten und sehr zum Ärger dieses Jona hat Gott die Stadt verschont. Mit liebevoller Pädagogik, wenn Sie sich erinnern, an den Rizinusstrauch, der dann kaputt ging und ihm keinen Schatten mehr gab und Gott ihm sagt, nun guck mal, du bist traurig, weil der Rizinus kaputt geht, den hast du ja gar nicht gemacht. Sollte ich nicht traurig sein, wenn so viele Menschen und Tiere und Kinder untergehen müssen? Nein, ich bin lieber gnädig und verschone sie. Und wenn man dann sich mal die Mühe macht, ich habe mir die Freude wieder mal gemacht, dieses Wort von der Gerechtigkeit, das in der Bibel unheimlich oft vorkommt, so nachliest, stellt man fest, dass es immer eigentlich um die Gerechtigkeit Gottes geht. Das ist eine Eigenschaft Gottes, aber eine Eigenschaft Gottes, die er Menschen zuspricht und zueignet. Er spricht sie gerecht, wie die Leute von Ninive, wie uns in diesem zweiten Akt der Sintflut. Er spricht Menschen Gerechtigkeit zu, oft ganz unabhängig von ihrem eigenen Verhalten. Und das kommt im Neuen Testament natürlich in einer Dichte zum Ausdruck, die uns ja gerade in den reformatorischen Kirchen und Luther in seiner Auseinandersetzung mit diesen ja ganz nach üblichen weltlichen Gerechtigkeitsvorstellungen, religiösen Leistungen aufgreift und sich ihnen widersetzt. Das war ja ein klares Geschäft. Man hat Mist gebaut, die Vorfahren vielleicht auch. Ja gut, und dann zahlt man was dafür und dann ist sozusagen der Rechtsakt, das ist ganz juristisch sauber, wie in einer Straftat wieder bereinigt und man ist frei. So funktionierte der Ablass. Und Luther sagt, so ist das nicht. So wird kein Mensch vor Gott gerecht. Gerecht wird man, weil Christus am Kreuz gestorben ist und weil Gott dich gerecht spricht. Übrigens, nicht nur dich, alle Menschen. Denn wer hätte das schon bis ins Letzte verdient? Unverdient spricht Gott den Menschen gerecht, spricht ihm seine Liebe zu. Einfach frei, wir hatten erstmal unverdient frei als Motto im Reformationsjubiläumsjahr letztes Jahr. Da merken wir nur, darauf reagieren verschiedene Menschen eher aggressiv. Deswegen sind wir bei der etwas verständlicheren, einfacheren Formulierung einfach frei geblieben. Nochmal die Frage, was also ist gerecht? Biblisch müssen wir sagen, so ist Gott gerecht mit uns immer wieder. Und das andere gilt dann allerdings auch. Er erwartet schon, dass wir im Umgang mit anderen ähnlich verfahren. Und das kann man großzügig machen, weil Gott uns ja Lebensbedingungen zueignet, selbst heute in den Jahren großen Bevölkerungswachstums, stimmt das noch? Lebensbedingungen, es könnten alle satt werden auf dieser Erde. Und es müsste niemand in Hunger oder Unfreiheit leben von den Bedingungen her, die Gott zur Verfügung stellt. Und es gehört zu seiner Liebe, dass er auch in der Geschichte immer wieder Menschen frei gemacht hat, nicht nur in diesem innerlichen Zuspruch, sondern auch in den ganz äußeren Lebensbedingungen. Israel ist aus Ägypten, aus der Knechtschaft, aus der Unfreiheit befreit worden zu einem selbstbestimmten, mündigen Leben in einem eigenen Land. Das ist die Gerechtigkeit, die Gott diesem Volk und auch anderen immer wieder zugeeignet hat. Und es gibt übrigens nicht nur im Alten Testament biblisch, sondern im Orient, in Ägypten, ganz verschiedene Religionsvorstellungen, die alle diesen Gerechtigkeitsbegriff prinzipiell mit der Gottheit verbinden. Gott schafft Recht und eignet Recht zu. Und das Gemeinwesen, die Menschen, die haben nun dafür zu sorgen, dass die Bedingungen so sind, dass sie dieser Gerechtigkeit Gottes entsprechen. Dafür sorgt die Gottheit, die macht das möglich. Und das ist die wesentliche Aufgabe von denen, die Verantwortung tragen in den Gesellschaften, von den Regierenden, von denen, die die Wirtschaft gestalten. Da geht es eben eigentlich nie drum, nur für sich selbst zu sorgen, sondern diesem Bild Gottes entsprechend das Sozialwesen zu gestalten. Und wo das nicht passiert, Da gibt's in Israel Rechtsnormen. Da kann man, wenn man sich so vernachlässigt fühlt, im Tor, in der Rechtsprechung, seine Sache vortragen und die Ältesten und die Schriftgelehrten entscheiden, was mit mir passiert, damit ich auch wieder so leben kann und die Rechtsnorm Gottes wiederhergestellt wird. Das war in Israel einklagbar. Und wenn es nicht so war, wenn es so ähnlich war wie bei uns heute, dass die Kluft zwischen Arm und Reich zum Beispiel immer weiter auseinanderging, dass Menschen in Unfreiheit und Armut leben mussten, wie heute Witwen und Waisen ganz besonders, dann haben die Propheten, so ein kleines Büchlein, was man mal nachlesen kann, gut zu schaffen, Amos zum Beispiel, haben das genau kritisiert und haben den Leuten sogar gesagt, hört mir auf mit eurem schönen Gesinge, das Geblärr eurer Lieder will ich nicht hören, wenn diese Gerechtigkeit bei euch nicht stimmt und nicht ausgeübt wird. So haben sie heftig die Wohlhabenden, die Mächtigen in ihrer Zeit kritisiert. Und wenn wir Jesus anschauen, der hat das nicht so groß thematisiert, auch schon mal, wie in diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Das atmet ja ganz dieses Verhalten. Jeder, wir haben das neulich in Marokko noch gesehen, da kann man heute sich noch einen Zahnarzt oder eine Putzfrau mieten, auf dem großen Platz vor den Toren der Stadt. Und worauf es hier ja ankommt, ist, dass die alle den Lohn kriegen, den man einfach braucht, um einen Tag zu bestreiten. Und das ist nicht davon abhängig, ob man jetzt mehr oder weniger getan hat. So handelt Gott nicht, sondern er gibt diesen Tagelöhnern das, was sie zur Bestreitung eines selbstverantworteten Lebensunterhaltes brauchen. Und so ist Jesus durch die Dörfer gezogen. So hat er sich die Menschen geholt, den Zachäus. So hat er mit Zöllnern sich an den Tisch gesetzt und ihnen in dieser Gemeinschaft die Liebe Gottes, aber auch Nahrung geschenkt und zugesprochen. Und zumindest für die Gemeinden, politisch sind dann die neutestamentlichen Briefe nicht mehr so sehr, das ging ja auch nicht durch römische Fremdherrschaft, selber das Gemeinwesen zu gestalten, aber zumindest innerhalb der Gemeinde lädt Paulus und andere in den Briefen doch ein, sich so miteinander zu verhalten. Eine der spannendsten Stellen, wo er sagt, damals hat der Mann Abendmahl und Sättigungsmahl noch zusammen gefeiert und die einen schlugen sich da kräftig was in den Bauch, weil sie sich das mitbringen konnten und die anderen, die saßen so hungrig daneben und er sagt, das ist kein Abendmahl. Dann lasst es lieber sein, so darf es in der christlichen Gemeinde jedenfalls nicht zugehen. Und wenn wir an unseren Reformator Martin Luther erinnert haben, besonders nochmal im letzten Jahr, dann hat der den Fürsten deutlich ins Stammbuch geschrieben, dass sie so ihr Regierungshandeln zu gestalten haben. In dieser kleinen Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation nimmt er sie ordentlich in die Pflicht und gut, die Dinge sind dann bei Münzer etwas aus dem Ruder gelaufen und bei Luther vielleicht später wieder etwas zu kurz gekommen, so sind wir Menschen eben. In der Geschichte jedenfalls hat die reformierte Tradition diesen Gedanken, dass der gerechtfertigte Christ auch ein geheiligtes Leben zu führen hat, bis in die gesellschaftliche Gestaltung hinein, sehr stark aufgegriffen. Und Sie kennen wahrscheinlich auch die Theologie der Befreiung, die das in der katholischen Kirche Ernesto Kardinal, die Bauern von Solentiname, ganz besonders aufgegriffen haben, diesen Gedanken aus der Gerechtigkeit, die Gott uns zueignet, heraus entsprechend die gesellschaftlichen Verhältnisse zu gestalten. Und da sind natürlich immer die, die das aus eigener Kraft nicht schaffen und die deswegen nicht gut zurechtkommen, diejenigen, denen man wie Gott das zur Verfügung stellt, was sie brauchen, um das Leben selbstbestimmt und würdig zu führen. Das ist dann übrigens auch in der Philosophie aufgegriffen worden. Sokrates in seinen Lehren vom griechischen Staatswesen, von der Polis, der hat erstmals aufgegriffen, dass es kein Almosen ist, wenn man dann denen, die zu wenig haben, und es sind immer dieselben Gruppen, die ich schon genannt habe, die Sklaven, die Armen, die Witwen, die Waisen, als Verpflichtung des Gemeinwesens einen Ausgleich schafft, auch einen materiellen Ausgleich schafft als Gesellschaft für das, was ihnen fehlt und was sie nicht selbst erarbeiten konnten. Das ist eine Pflicht des Gemeinwesens und keine billige Wohltat. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn etwas von der These vom christlichen Abendland stimmen sollte, dann wäre es das, dass wir gelernt haben, aus biblischen Horizonten, aber auch aus staatsrechtlichen Erkenntnissen heraus, aus philosophischen Erkenntnissen heraus, so unser Miteinander zu gestalten haben. Ich könnte es auch sehr zugespitzt mal formulieren und provokant. Gerechtigkeit im christlichen Sinne ist nicht neoliberal, sondern sie sorgt dafür, dass die, natürlich auch mit eigenen Beiträgen, das ist klar, aber befähigt mit eigenen Beiträgen, sogar entschuldet, wenn es nötig ist, damit sie das selbst leisten können, nach biblischen Kategorien leben können. Und wenn man sich klar macht, dass die Armut, bei uns haben wir etwas von dem Zusammenhang mit der sozialen Herkunft schon angesprochen, aber auch in den Ländern, aus denen sich die Menschen im Augenblick in Scharen aufmachen, ja, was damit zu tun hat, dass es eine Kolonialgeschichte gab, die so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist, dass es bis heute Handelsbeziehungen gibt, die es zum Beispiel Kleinbauern in Afrika kaum möglich macht, ihre eigene Existenz zu gestalten und aufzubauen. Und wenn man dazu noch weiß, dass der CO2-Ausstoß, der ja in erster Linie von den reichen westlichen Ländern kommt, Dürre und damit weitere Fluchtursachen in diesen Ländern hervorruft, dann wird man vielleicht etwas großzügiger und nicht so selbstgerecht nach der Devise, wir haben uns das doch erarbeitet, die sollen draußen bleiben, Zäune und Mauern sollen sie abhalten. Ich will diesen Gedanken, ohne dass ich der Kirche anmaße, dass sie die genauen politischen Gestaltungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen zu definieren hätte oder gar könnte, aber doch die Horizonte, an denen diese Dinge heute durchbuchstabiert werden müssen, in ein paar Stichworten aufzeigen. Ich denke, das hatten wir neulich in einer Diskussion zwischen Wirtschaftsleuten und jungen Studierenden, an die Gerechtigkeit zwischen der jetzt lebenden, auch meiner Generation, gute Renten, gute Pensionen und dem, was zum Beispiel die nächste Generation auch bei uns in der Kirche dazu erwarten hat. Unsere jungen Theologinnen und Theologen werden nicht annähernd so versorgt sein, wie man das eigentlich, um vernünftig auskommen zu können, bräuchte. Wie gehen wir damit um, dass wir heute schon wissen, dass im Zuge der zunehmenden Digitalisierung Industrie 4.0 jetzt nicht nur für die ungebildeten Langzeitarbeitslosen immer weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen werden, sondern auch für den Ingenieur und Handwerker, weil das heute dann weitgehend technisch gemacht werden kann. Was heißt das zum Beispiel für die Frage, wie wir Steuern erheben? Und was heißt das, ich will es nochmal aufgreifen, ich lese es natürlich auch nur in der Zeitung, für die Menschen, die natürlich Probleme bereiten und sich auf dem Fritz-Kühn-Platz aufhalten. Aber was macht man als Gemeinschaft, als Gesellschaft mit ihnen? Wie gesagt, wir können das als Kirche und sollten auch gar nicht versuchen, im Detail zu lösen. Aber, und so steht das schon in der Barmer Erklärung drin, die im Kirchenkampf verfasst worden ist und Bekenntnisstatus in unserer Kirche hat, wir als Kirche haben die Verantwortlichen zu erinnern. Zu erinnern an Gottes Reich, an Gottes Gebot und eben auch an Gottes Gerechtigkeit. Und liebe Gemeinde, ich bin ja für die gesellschaftspolitischen Kontakte unserer Landeskirche zuständig. Ich bin da gar nicht pessimistisch. Wir erleben viele Politikerinnen und Politiker, übrigens quer durch viele Parteien, die sich auf diese Dinge ansprechen lassen und versuchen, damit umzugehen. Wir erleben viele Familienunternehmer, die hier sehr, sehr verantwortlich mit ihren Mitarbeitenden und mit ihrem wirtschaftlichen Verhalten umgehen. Und ich erlebe eine Kirchengemeinde, diese hier, in der ich ja auch wohne, die ein wunderbares, großartiges soziales Engagement übt. Und Sorge machen mir eigentlich nur die christlichen Gruppierungen, die den christlichen Glauben nur als ein Auftanken und sich selbst seelisch und so weiter was Gutes gönnend verstehen. Das ist, glaube ich, nicht der christliche Weg und das christliche Verständnis von Gerechtigkeit. Jesus sagt übrigens, wenn man in diesem Gerechtigkeitshandeln Gottes lebt, dann ordnet sich die Welt so, dass eigentlich keiner und keine mehr wirklich Sorge haben muss. Sorge ums eigene Wohlergehen, deswegen raffen und so weiter. Sondern bei diesem Gerechtigkeitsbegriff sind Lebensmöglichkeiten für alle da. Und deswegen, und so muss man dann diesen Vers auch im Zusammenhang hören und lesen, sagt er ja vollständig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere, alles, was ihr zum Leben braucht, zufallen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Liebe Gemeinde, einiges, was ich mitzuteilen habe. Verstorben ist Werner Schwenker aus der Gartenstraße im Alter von 90 Jahren und Hans-Dieter Rotthaus am Tirol im Alter von 85 Jahren. Guter Gott, unser Leben kommt aus deiner Hand. Zu dir kehren wir zurück. Sei bei denen, die trauern in ihrem Schmerz, und tröste du sie mit deinem Trost. Amen. Dann möchte ich Sie, ach Almut, komm doch mal nach vorne, du stehst schon da und der Tisch ist gedeckt, aber das wirst du selber sagen.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehen nach dem Gottesdienst und nach dem Kirchkaffee nach Hause. Bevor Sie Ihre Haustür aufschließen, klatschen Sie zweimal in die Hände und sagen, Tischlein, deck dich. Wäre das nicht ein Traum, wenn Sie dann in Ihre Wohnung kämen und der Tisch wäre gedeckt, Sie müssten nicht mehr kochen, Sie müssten den Tisch auch gar nicht decken? Nicht ganz so, aber fast ist es am 16.02. in diesem Jahr in unserer Gemeinde. Nach einem Jahr Pause findet wieder Tischlein deck dich statt. Was das ist, wie es abläuft, finden Sie am Ausgang in diesen Umschlägen. Da steht eigentlich alles drin, auch für die, die meinen, Tischlein deck dich schon in- und auswendig zu kennen. Lesen Sie es einmal genau, es gibt so kleine Veränderungen, kleine Hinweise. Und wer Tischlein deck dich noch gar nicht kennt, der liest entweder oder spricht uns an oder spricht jemanden aus der Gemeinde an und fragt, kennst du schon Tischlein deck dich? Erklär mir das mal. Wir laden Sie herzlich ein. Der Anmeldeschluss ist am 7.2. 24 Uhr. Wir freuen uns, wenn sich viele von Ihnen überraschen lassen und sagen, ich freue mich auf Tischlein deck dich. Auf der Internetseite finden Sie auch Informationen dazu.
Ich darf Sie noch hinweisen auf ein Meditationskursangebot, was immer dienstags abends ab dem 30. Januar im Griesenbeckhaus stattfinden soll. Sie finden dazu sowohl Zettel über Stille und Meditation, Stille erfahren am Ausgang, als auch das klassische Heft der Erwachsenenbildung, das dieses Angebot auch noch mal enthält. Das ist ein Kurs, den ich im Griesenbeckhaus ab Ende Januar anbieten möchte. Gut. Dann kann ich Sie nur noch einladen, mit herüberzukommen nach dem Gottesdienst in vertrauter Weise ins Kirchcafé. Und wir singen jetzt das Lied, das wir schon gehört haben in der Improvisation Sonne der Gerechtigkeit. Lasst uns beten. Christus, du Sonne der Gerechtigkeit, leuchte uns und denen, die immer noch in Finsternis und Schatten des Todes leben. Lass deine Gerechtigkeit unter uns aufgehen wie fruchtbarer Samen auf gutem Land. Mache stark, die sich für Brot, sauberes Wasser und Bildung für alle einsetzen, für die Flüchtlinge bei uns wie für die Armen unter uns. Tröste alle, denen Unrecht geschieht, mit deiner Gerechtigkeit.
Barmherziger Vater, lass uns bitte nicht immer nur auf unser Recht schauen, unseren Vorteil, unsere eigene Versorgung. Erfülle uns mit Liebe zu denen, die du uns an unsere Seite stellst, Schwestern und Brüder, Mitmenschen, Mitgeschöpfe. Gib uns nicht nur einen Ausgleich, damit Neid und Eifersucht weichen können, sondern hilf uns so zu teilen, dass jede und jeder bekommt, was er oder sie braucht. Du kennst die Namen der Menschen, denen wir deine Hilfe wünschen. In der Stille breiten wir vor dir unsere Bitten aus.
Der Gerechtigkeit Frucht soll Friede sein. Du bist unser Friede. Von dir erhoffen wir, was wir selbst und anderen nicht geben können. Alles, was uns dazu bewegt, legen wir hinein in das Gebet, das du deine Jünger gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Während ihr euch gerade noch hinstellt, bin ich gebeten worden, noch auf die Allianz Gebetswoche hinzuweisen. Die Informationen sind auch in unsere Versöhnungsnews, dass man da noch mal hineinschaut. In der Zeitung waren sie auch, dass da die abendlichen Treffen sind und an dem Sonntag dann der Gottesdienst nachmittags.